Destination Afrika. Der Podcast.
Karibuni, Sawubona und herzlich willkommen sagen
Silke Schumann von Destination Afrika
und Sabine Kemper. Heute wollen wir über das längste Tier im Busch sprechen. Größte ist es nicht, nur das längste. Wir haben uns ja gefragt, immer mal wieder während des Podcasts oder auch wenn wir draußen unterwegs waren, wir haben uns immer wieder irgendwelche Fragen zu Giraffen gestellt.
Wir kamen irgendwie oft
auf Giraffen.
Auf Giraffen und haben auch, glaube ich, ganz am Anfang schon mal gesagt, wir müssen unbedingt mal eine Giraffenfolge machen.
Genau.
Und also jetzt endlich.
Fragen über Fragen, aber keine Antworten. Ja. Und die haben wir nun zumindest teilweise gefunden und uns geben lassen von Stephanie Fennessy von der Giraffe Conservation Foundation in Namibia. Die seit Ende der 90er, gibt es die Foundation noch nicht, aber seit Ende der 90er forschen die an Giraffen. Und man mag es nicht glauben, ich habe das Gefühl, wenn ich in Afrika bin, überall stehen Giraffen rum. Das ist ja so eigentlich so ein ikonisches Tier, Akazie, Giraffe daneben, ja. Sonnenuntergang.
Ich habe es tatsächlich gerade mal aus Spaß gegoogelt, Afrika Landschaftsbild. Und was kommt? Die Schirmakazie, ein Sonnenuntergang und eine Giraffe davor. In wirklich über 50% der Bildertreffer findet man das. Das ist ganz spannend.
Und erstaunlicherweise ist dafür, dass die Giraffe ja so, naja, man denkt, weit verbreitet, wir kommen da ja gleich dann noch dazu, ist sie nämlich gar nicht. Aber es ist verdammt wenig über Giraffen bekannt. Das hat mich jetzt sehr erstaunt.
Ja, absolut. Das finde ich wirklich total spannend, weil eine Giraffe, wie gesagt, gehört so selbstverständlich ins Landschaftsbild dazu. Fahr an Souvenirshop und du hast die ganzen Holzgiraffen da stehen oder im Flugzeug.
Ja.
Und jeder, oder ich glaube mittlerweile ist es gar nicht mehr so in, sage ich mal, aber dieses Souvenir dieser Holzgiraffe, das ist irgendwie auch so.
Ja, ich muss sofort an Hummeldumm denken.
Richtig.
Na, dann habe ich sie schon mal, die Giraffe, die dann da mit durchs Land reist. Ich würde sagen, wir lassen die Frau Fennessy sich erst einmal kurz selber vorstellen, bevor wir uns dann den ganzen spannenden Giraffenfakten widmen.
Ja.
Ja, hallo, ich bin Stephanie Fennessy. Ich sitze hier im wunderschönen Windhoek in Namibia und ich bin Direktorin und Mitbegründerin der Giraffe Conservation Foundation oder auch GCF. Ich habe die Organisation gemeinsam mit meinem Mann gegründet, weil uns vor ein paar Jahren aufgefallen ist, dass es viel weniger Giraffen in Afrika gibt, als wir und viele anderen Menschen gedacht haben. Und mittlerweile arbeiten wir, also wir setzen uns in ganz Afrika für den Giraffenschutz ein, teilweise sehr aktiv. Wir arbeiten viel mit verschiedenen afrikanischen Regierungen, anderen Nichtregierungsorganisationen zusammen, Universitäten. Und es geht uns viel darum, erst einmal Bewusstsein dafür zu erreichen, dass es viel weniger Giraffen gibt als gedacht. Aber wir arbeiten auch sehr aktiv und implementieren Giraffenschutzprojekte in vielen Ländern. Ja, also erstmal, es gibt halt viel weniger Giraffen, als die meisten Menschen denken. Wenn keiner denkt im ersten Moment, dass Giraffen irgendwelche Probleme haben könnten. Aber es gibt nur circa 117.000 Giraffen in ganz Afrika. Und um das einfach mal in Perspektive zu setzen, im Vergleich mit Elefanten, wo wir ja alle wissen, Elefanten sind schutzbedürftig und wir müssen ihnen helfen. Aber es gibt ungefähr 400.000, 450.000 afrikanische Elefanten alleine. Das heißt also, dass es für jede Giraffe in Afrika 3 bis 4 Elefanten gibt. Also da ist wirklich ein Problem und keiner hat es wirklich gemerkt. Und wie für die meisten wildlebenden Tiere, die größte Bedrohung ist im Endeffekt der Mensch. Es gibt halt zu wenig Platz. Der Lebensraum hat sich sehr stark verkleinert, ist zerstückelt worden. Menschen brauchen mehr Platz zum Leben für Landwirtschaft. Es gibt überall Straßen, Eisenbahnlinien. Und so haben alle wildlebenden Tiere hier in Afrika und auch weltweit immer weniger Platz. Und das hat natürlich auch auf Auswirkungen auf Giraffen. Die andere wirklich größte Bedrohung für Giraffen ist, dass wir einfach sehr wenig über sie wissen. Und als wir angefangen haben, mein Mann hat in den späten 90ern angefangen, seine Doktorarbeit über Giraffen zu schreiben. Damals wusste wirklich kein Mensch, wie viel Platz Giraffen wirklich brauchen. Das haben wir, erforschen das jetzt in ganz Afrika und finden heraus, dass sich das sehr unterscheidet. Genau, Giraffen sind genau wie Menschen, sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, ich persönlich jogge nicht sehr gerne, ich gehe lieber, aber es gibt Giraffen, die eben auch sehr, sehr viel sich bewegen und sehr viel Platz brauchen, besonders Giraffenbullen, während Giraffenweibchen sich oft in kleineren Bereichen aufhalten, aber auch da gibt es unheimlich große Unterschiede und das unterscheidet sich dann auch noch in verschiedenen Ländern. Das hängt natürlich damit zusammen, wie viel Futter gibt es, was für andere gibt es, irgendwelche Bedrohungen, warum die Giraffen sich bewegen müssen oder es sind einfach persönliche Unterschiede.
Faszination Giraffe.
Ja, es sind viele Dinge. Also erstmal finde ich Giraffen immer noch, wenn ich eine Giraffe in der freien Wildbahn oder auch sogar im Zoo sehe, ich finde es immer noch unglaublich, dass so ein verrücktes Körperkonzept funktionieren kann. Also sie sind ja nun wirklich einzigartig und sehen einfach lustig aus. Also ich finde es jedes Mal, wenn ich eine Giraffe sehe, fange ich an zu lächeln, weil es ist einfach wunderschön, Giraffen zu sehen. Aber was mich am meisten eigentlich daran fasziniert, ist einfach, dass es so wenig Giraffen gibt und dass es keiner gemerkt hat. Und das ist wirklich auch immer noch eine Frage, die wir uns immer wieder stellen. Wie kann das passieren? Und wir haben keine Antwort darauf. Und dass es eben auch immer noch, dass wir so wenig wissen über Giraffen. Also unsere Forschung gemeinsam mit dem Senckenberg-Museum in Frankfurt hat vor ein paar Jahren gezeigt, dass es 4 verschiedene Arten von Giraffen gibt. Das hat vorher kein Mensch gewusst. Wie kann das heutzutage noch passieren? Also es gibt 4 Arten, die sich genetisch sehr stark unterscheiden. Es gibt die Nordgiraffe, die Südgiraffe, die Netzgiraffe und die Maasai-Giraffe. Und also das sind genetische Unterschiede, was natürlich sehr theoretisch ist. Aber die Forschungsgruppe am Senckenberg-Museum, die haben auch arbeiten viel mit Bären. Und um das jetzt einfach mal ich bin da auch genetischer Laie, um das in Laienworten zu sagen, die verschiedenen Giraffenarten unterscheiden sich stärker als Eisbären von Braunbären. Und das ist ja natürlich überhaupt keine Frage. Keiner stellt in Frage, ob Braunbären und Eisbären verschiedene Arten sind. Also Giraffen unterscheiden sich stärker als die zwei. Was ich immer wieder faszinierend finde.
Und dabei ist auch bei den Giraffen selbst keine wie die andere.
Wir vergleichen das immer mit dem Fingerabdruck von Menschen. Also jede Giraffe hat ihr individuelles Muster und wir verwenden das auch in Wildzählungen, in kleineren Populationen, wo wir eben ganz genau wissen, wie viele Giraffen es gibt. Weil wenn wir eine Giraffe sehen, fotografieren wir die und haben dann eine Database, wo wir eben genau wissen, wer ist wer. Und auch wen wir mit wem sehen, das hilft uns eben bei solchen Studien, wo wir herausfinden wollen, ob Giraffen halt sozial sind und Freunde haben oder nicht. Aber ja, jede Giraffe ist anders und das Fellmuster ändert sich auch in ihrem Leben nicht. Das kann heller werden oder dunkler und wird natürlich ein bisschen größer. Wenn man eine kleine Giraffe sieht, die ist ungefähr 1,80 Meter groß und später sind die 4-5 Meter groß. Aber prinzipiell ist das Muster dasselbe und man kann eine Giraffe wiedererkennen nach 20 Jahren.
Was hat dich denn eigentlich am meisten fasziniert jetzt von den ganzen Fakten, die wir von Frau Fennessy?
Also ich fand es auch für mich total neu, weil das wollte ich nämlich auch noch ganz am Anfang sagen, was auch total witzig ist, wenn man oft in Afrika unterwegs ist und auch wechselnde Guides hat, die Guides erzählen über Giraffen auch immer sehr wenig Facts. Klar, das, was ich auch schon gehört hatte, die fand ich ja total lustig, diesen Begriff der Giraffenglatze. Das sind so Dinge, die hört man auch von den Guides, aber über das richtige Verhalten sehr, sehr wenig. Wenn da ein Löwe ist, dann fangen die natürlich gleich an zu reden, bei Elefanten sowieso. Aber bei Giraffen nicht so sehr. Und total spannend fand ich das mit dem Wasserhaushalt der Giraffen, dass sie wirklich so wenig Wasser benötigen, das hätte ich auch nie gedacht. Also das fand ich total faszinierend.
Ja, das stimmt. Zumal man sie, also ich habe sie jetzt, abgesehen von steht neben Schirmakazie im Sonnenuntergang, habe ich eigentlich auch tatsächlich immer dieses Bild der Giraffe vor Augen, wie sie da am Wasserloch und dann so fast im Spagat und soll ich trinken, soll ich nicht? Ah, nee, vielleicht doch nicht. Ah, ich gehe noch mal ein bisschen hin und her. Und ja, wie sagte die Frau Fantasy, opportunistische Trinker seien sie.
Ja.
Ja. Ja, also wenn man Giraffen am Wasserloch beobachtet, da gibt es einfach verschiedene Sachen, die wirklich sehr interessant sind und ein bisschen, was man im Hinterkopf behalten sollte. Wir nennen Giraffen opportunistische Trinker. Das heißt, Giraffen sind nicht zwingend auf Wasser angewiesen. Die müssen nicht jeden Tag trinken. Die können Tage, wochenlang, manchmal fast ihr ganzes Leben ohne Trinken auskommen, was ich unglaublich finde bei der Größe dieser Tiere. Sie können genug Flüssigkeit von ihrem Fressen aufnehmen. Und als Beispiel da zum Beispiel im Nordwesten Namibias, es ist wirklich ein Wüstengebiet, wo es Trockenflüsse gibt, Sandflüsse. Da stehen große Bäume an den Flüssen entlang, aber es fließt halt kein Wasser. Und da sieht man Giraffen oft, dass sie früh morgens fressen, weil da gibt es Nebel oft am frühen Morgen und es gibt dann eben so eine Tauschicht auf den Blättern. Und man sieht, dass Giraffen viel mehr am frühen Morgen fressen und dadurch die gesamte Flüssigkeit aufnehmen, die sie benötigen. Ich finde immer wieder, das ist unglaublich, wenn man sich die Größe einer Giraffe anguckt. Und in der Vergangenheit haben auch viele Forscher immer gesagt, naja, Giraffen, die trinken andauernd. Aber es stimmt einfach nicht. Sie trinken, aber es ist natürlich auch ein bisschen gefährlich für sie, weil sie sich da natürlich immer in eine sehr anfällige Position geben. Denn das ist ein anderer, sehr interessanter Faktor. Giraffen haben so lange Hälse, aber im Endeffekt ist der Hals zu kurz, um zu trinken. Sie müssen halt immer irgendwie ihre Beine knicken oder weit spreizen, um zu trinken. Und das ist natürlich eine Situation, wenn da ein Löwe dabei steht und sieht, eine Giraffe trinkt gerade, dann ist das natürlich eine sehr anfällige Position, wo eine Giraffe sehr leicht angegriffen werden kann. Von daher ist es auch immer sehr interessant, Giraffen zu beobachten, wenn sie zum Wasserloch kommen, weil sie sind sehr, sehr ängstlich. Sie kommen immer sehr langsam, sie schauen sich zigmal um, setzen oft zum Trinken an, aber trinken dann doch nicht, weil sie einfach sehr nervös sind. Was auch auf Safari immer sehr interessant zu beobachten ist, finde ich, ist, Giraffenpüs, das Losung oder? Wenn man sich anguckt, wie die Giraffe köttelt oder die Losung einer Giraffe, sie ist winzig klein, das sind so ganz harte, trockene Knubbel. Das zeigt einfach, dass das Verdauungssystem von Giraffen also super effizient ist und dass sie wirklich jegliches Wasser, jegliche Flüssigkeit aus ihrem Fressen herausdrücken. Wenn man das vergleicht zum Beispiel mit Elefanten, das ist einfach wirklich immer ein sehr, sehr faszinierender Vergleich. Und bei Giraffen eben sind das wirklich ganz kleine, die sind ungefähr 2-3 Zentimeter lang, so kleine Köttel, die wirklich sehr, sehr hart sind. Wir machen damit oft so Giraffenköttel weitspucken. Die sind also wirklich so trocken, dass man die auch wirklich zwischen die Lippen nehmen kann und ausspucken kann, ohne da irgendwie das Gefühl zu haben, man macht sich da irgendwie, vergiftet sich da oder nimmt irgendwelche Bakterien auf. Aber von Elefantenkötteln nimmt man da natürlich großen Abstand.
Ich muss jetzt gerade schmunzeln. wegen der opportunistischen Trinker.
Ja, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, weil ich da... Man überträgt es ja immer gleich auf den Menschen.
Ja, mir hat mal ein Guide erzählt, da ging es um Walking Safaris und überhaupt, wie das so im Busch alles so funktioniert. Da sagte er, ja, man könne sich das eigentlich vorstellen wie so eine kleine Stadt, wie so ein Dorf, wie so eine Landkarte. Da gibt es die Highways und da gibt es die weniger befahrenen und belaufenen Straßen, aber alle führen irgendwie zum Pub.
Ja.
Zum Wasserloch. Weshalb ich gerade so schmunzeln musste, war die Losung. Ja. Weil du sagtest, haha, da haben wir es wieder mit der...
Ja, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, ausführlich.
Mit den Ausscheidungen. Mhm. Und ich glaube, so Giraffenkürtel weit spucken, boah.
Nee, muss ich jetzt auch nicht machen.
Ja, und also was mir aufgefallen ist, wenn ich unterwegs war, so eben auch mit wechselnden Guides, der eine sagt so, der andere sagt so, nicht? Also der eine erzählt, ja, die können sich was mit den Ohren signalisieren, deswegen sind die von der Rückseite weiß, die Ohren, und dann leuchten die schön. Der nächste sagt, Giraffen sind stumm, wieder ja. Einer sagt, keine Ahnung. Man fragt sich, oder zumindest ich habe mich das öfter mal gefragt, wenn ich unterwegs war, sind die jetzt eigentlich auch Einzelgänger oder gehören die in eine Herde? Manchmal sieht man ja überall so rundherum mal so einen Giraffenkopf gucken. Manchmal sieht man dann eben tatsächlich nur eine, die da irgendwo langläuft. Also wie schaut's aus mit den Giraffen und den, dem Sozialleben?
Ist total interessant, dass man das wirklich nicht so erforscht hat. Dabei auch total erstaunlich, weil viele... Diese Frage kommt ja eigentlich auch auf jeder Safari. Was ist denn dein Lieblingstier oder was auch immer? Bei total vielen ist es tatsächlich die Giraffe, habe ich so den Eindruck. Und gerade das, was man am schönsten findet, das ist ja eigentlich auch so, dass man darüber viel erfahren will und so. Und darum finde ich das wirklich erstaunlich, dass der Conservation, dass das so mit die einzige Institution ist, die darüber forscht.
Und deswegen halten sich viele Mythen hartnäckig. Zum Beispiel, Giraffen geben Signale mit ihren Ohren.
Ich glaube, das ist ein super Beispiel dafür, dass man über Giraffen wirklich sehr wenig weiß, weil das habe ich persönlich noch nie beobachtet und auch noch nie gehört. Die meisten Menschen denken, Giraffen sind stumm. Das stimmt auch nicht. Giraffen machen Geräusche. Sie sind zwar nicht sehr, sehr laut und vokalisieren nicht sehr viel, aber sie können viele Geräusche machen, die sich oft anhören wie Pferde, so ein Schnaufen. Aber sie kommunizieren vermutlich in Geräusch, also in Frequenzen, die wir Menschen nicht hören können.
Aber das könnte man ja jetzt, also wenn wir die nicht hören können, es gibt ja Möglichkeiten, auch andere Frequenzen aufzunehmen, ne? Das wäre doch eigentlich mal ein ganz spannendes Projekt.
Ja, das hört sich wie vieles in der Wissenschaft so einfach an, aber es ist halt überhaupt nicht einfach, weil man muss diese Frequenz ja irgendwie finden und man muss es dann korrelieren damit, dass eine Giraffe eben auch irgendwas macht. Und in der freien Natur gibt es natürlich unheimlich eine sehr laute Geräuschkulisse immer. Es gibt immer irgendwelche Frequenzen, die irgendwo herkommen. Und von daher ist das gar nicht so einfach. In Zoos ist das versucht worden. Es gibt auch eine Studie, die berichtet, dass Giraffen in Zoos nachts summen. Aber ich habe auch schon mit sehr vielen Tierpflegern gesprochen, die das noch nie gehört haben. Es kann eben sein, vielleicht ist es so, dass die Giraffen in einem bestimmten Zoo in England nachts summen. Vielleicht haben sie einen Chor gegründet. Aber wir sehen es oft in der freien Natur. Also besonders, wir verbringen sehr viel Zeit hier in Namibia mit Giraffen, dass eine Herde von Giraffen über eine relativ große Distanz verbreitet ist, also auch nicht eng beisammen stehen, dass alle fressen, dass dann aber gleichzeitig sich 5 oder 10 Giraffen umdrehen und anfangen zu laufen. Also da ist bestimmt irgendeine Art der Kommunikation hat da stattgefunden, aber wie das passiert ist, wissen wir halt wirklich nicht.
Und noch ein Mythos. Der Hals wächst ein Leben lang.
Giraffen wachsen halt, bis sie ausgewachsen sind, mit ungefähr 3,5 Jahren, 4 Jahren. Danach wächst der Hals nicht mehr in der Länge, weil bei Giraffenbullen kann das schon sein, dass der noch ein bisschen dicker wird, aber in der Länge wächst der nicht mehr. Was bei Giraffen schon wächst, ist, und besonders bei Bullen, ist der Kopf. Und zwar benutzen die Giraffen Bullen ja ihren Kopf und ihren Hals zum Kämpfen, wenn sie um die Dominanz in einer Herde oder wenn sie zu einer Herde mit nur Weibchen kommen und sich da paaren möchten und es kommen andere Bullen, dann kämpfen sie ja. Und das heißt, auf Englisch heißt das Necking, dass sie sich eben mit dem Hals und auch dem Kopf schlagen. Und der Kopf von Giraffenbullen, der wird auch im relativ hohen Alter, kann der noch größer werden und schwerer. Also die heißen Hornzapfen, das sind also keine Hörner, das sind Hornzapfen. Bei der Geburt sind die nicht mit dem Kopf verbunden, was ich als Frau, als Mutter, ist das ganz gut zu wissen. Also dass bei der Geburt kommen, die sind zwar schon da, aber die sind nicht, die liegen halt eng am Kopf an, richten sich dann innerhalb der ersten Tage nach der Geburt auf. Und dann innerhalb der ersten Monate oder innerhalb des ersten Lebensjahres verhornen die sich dann mit dem Kopf, diese Hornzapfen, und sehen dann eben wie Hörner aus. Bei Bullen sind es auf jeden Fall, geht es da ums Kämpfen, und es geht eben, sie bringen mehr Gewicht zum Kopf. Bei weiblichen Giraffen haben sie keinen wirklichen Zweck. Aber es ist eben auch noch für uns oder auch für Touristen eine einfache Methode, Giraffen, das Geschlecht von Giraffen zu erkennen. Also man kann Weibchen und männliche Giraffen an den Hornzapfen unterscheiden. Und zwar haben männliche Giraffen eben viel größere Hornzapfen, und durch das Kämpfen werden diese Hornzapfen oben auch kahl, also männliche Giraffen bekommen auch eine Glatze, und so kann man Männchen und Weibchen auseinanderhalten.
So, nachdem wir jetzt so viel über Giraffen gehört und gesprochen haben, also Fakten und Nicht-Fakten und
Vorurteile, eins müssen wir eigentlich nochmal erwähnen. Was denn? Weil das bei Giraffen, finde ich, auch so faszinierend ist. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, über diese enorm lange Zunge, die dann ja auch noch blau gefärbt ist. Und wenn man das so beobachtet, wenn die fressen, dass die so diese Akazien, die ja sehr fiese, lange Dornen haben, dass die das mit der Zunge einfach so wie so ein Eis am Stiel quasi so abschlecken. Das finde ich total faszinierend an Giraffen.
Also über die Dornen rüberschlecken oder schaffen mit der Zunge da irgendwie dazwischen rumzufummeln?
Nee, ich glaube, die
Zunge Blätter
ist
sich so abzurupfen.
Ich glaube, dass sie tatsächlich, dass denen das nichts ausmacht. Das.
Otsch.
Ja. Ich glaube, diese Zunge ist sehr besonders.
Dann in diesem Sinne Fernglas gegriffen und ab in Busch Giraffen gucken.
Auf jeden Fall.
Wo das am schönsten geht, oder vielleicht nicht am schönsten, aber zumindest ihre persönlichen Lieblingsplätze, verrät Frau Fennessy jetzt in den Big Five.
The Big Five.
Ja, also besonders gern, wo kann man Giraffen sehen? Also die gibt es halt schon, sind relativ weit verbreitet, gibt es in 20 afrikanischen Ländern. Aber es gibt schon, finde ich, Parks und Gebiete, wo sie besonders schön anzusehen sind. Und als mein Top 5, als besonders gerne sehe ich Giraffen hier in Namibia natürlich. Das ist, wo ich lebe und wo ich auch sehr viel Giraffenforschung betrieben habe. Und da gibt es zwei Highlights, finde ich. Also der Etosha Nationalpark ist einfach unschlagbar hier in Namibia, wunderschön. Und man kann nicht nur Giraffen sehen, sondern auch viele andere Tiere. Aber am liebsten sehe ich Giraffen hier im Namibia, im Nordwesten Namibia. Das ist einfach, es ist ein sehr trockenes Wüstengebiet mit saisonal fließenden Sandflüssen, wo es fast überhaupt kein Wasser gibt und wo man sich wirklich nur fragen kann, wie können Giraffen, Elefanten und andere Tiere dort leben. Und dort Giraffen zu sehen, diese großen Riesen, finde ich immer wieder unglaublich. Dann Murchison Falls National Park in Uganda. Dort gibt es die nubische Giraffe. Es ist einfach wunderschön, weil es ein ganz anderes Habitat ist. Es ist sehr grün, sehr viel Bäume, sehr viel Gras und sehr große Giraffenherden. Dort gibt es einfach relativ viele. Es gibt ungefähr 1500 Giraffen in diesem Park und man kann manchmal Herden von 50 oder 100 Giraffen sehen, was einfach natürlich wunderschön ist. Dann die Netzgiraffe ist vielleicht, ich soll es nicht sagen, ich sollte eigentlich keine Favorites haben, aber es ist schon einfach die schönste Giraffe. Und in Samburu Nationalpark, Entschuldigung, die Netzgiraffe im Samburu Reserve in Kenia zu sehen, ist schon immer wieder sehr, sehr toll. Sie sieht einfach so markant aus und ist so die, wie man sich eine Giraffe vorstellt. Aber dann in Kenia auch im Masai Mara Giraffen zu sehen, die Masai-Giraffe ist sehr wunderschön und wieder eine ganz andere Landschaft. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass man Giraffen in so verschiedenen Landschaften sehen kann, dass es nicht immer alles gleich aussieht. Und dann natürlich der Krüger Nationalpark. Das ist auf jeden Fall, dort gibt es sehr, sehr viele Giraffen. Und da ist es wirklich schwierig, den Park zu besuchen, ohne jeden Tag Giraffen zu sehen.
Das Büro des Redens der Expertin ja. überlassen.
Ja. Die weiß ja auch einfach am meisten darüber.
Genau. Dann bleibt uns jetzt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns, empfehlen uns weiter. Schreiben uns, welche Themen Sie noch interessieren würden und wir freuen uns, wenn wir Sie in 2 Wochen wieder begrüßen dürfen. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.